Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Minister für Maritimes und Fischereiangelegenheiten will die Produktivität der traditionellen Aquakultur steigern. Hunderte von kulinarischen UMKM auf dem digitalen Markt. Die Regierung entwickle Solarenergie für die Kühllager im Fischereisektor. Arbeitsintensives Programm nimmt 101.000 Arbeitslose auf. Australien und WHO kooperieren in der Unterstützung Indonesien in Bezug auf Covid-19. 25 Außenminister nehmen an der virtuellen Konferenz zur Belt Road Initiative teil. Und nun zu den Einzelheiten. Der Minister für Maritimes und Fischereiangelegenheiten KKP Edi Prabowo möchte die Produktivität einer Vielzahl von Marine- und Fischereibetrieben steigen, die noch traditionell arbeiten, die sagte der Minister gestern in einer Pressemitteilung in Jakarta. Im Zufolge wurde die Aquakultur in Indonesien vor allem im Bereich Management und Produktion noch nicht optimal genutzt. Dies gelte vor allem für die Aquabetriebe, die traditionell von der Gemeinde verwaltet werden. Angesichts dieser Situation wünschte sich Minister Edi, dass in Indonesien die Aquateiche auf moderne Weise verwaltet und damit mehr erzeugen könnten. Er glaubt, dass die Nutzung von weniger Fläche, aber größere Ernte die Nachhaltigkeit fördern werde. Darüber hinaus könne die frei werdende Wasserfläche für die Pflanzung von Mangroven und anderen Küstengewächen genutzt werden und damit zum Naturschutz an den Küsten beizutragen. Der indonesische Minister für Genossenschaften sowie Klein- und Mittelständischen Unternehmen Teten Mas Duki setzt etwa 700 kulinarische Klein- und Mittelständische Unternehmen UMKM, die sich auf eine Reihe von digitalen Marktplätzen aufhalten. Dies zeigt, dass immer mehr UMKM-Akteure sich mit digitaler Technologie auskennen. Teten Mas Duki betonte am Mittwoch, den 17. Juni, in seiner Erklärung die Wichtigkeit der UMKM, sich mit einer integrierten Digitalplattform zu verbinden, um den Behörden die Möglichkeit einer Bereitstellung von Anreisen zu erleichtern. Die Covid-19-Pandemie hat nicht nur die üblichen kulinarischen UMKM, sondern auch traditionelle Stände sowie Grundnahrungsmittelstände ermöglicht, die mit 3,5 Millionen Einheiten zur langlebigsten Wirtschaftsmacht geworden sind. Seit sind sie mit dem Online-Markt verbunden und identifiziert rund 750 Einheiten muss man fördern. Das Ministerium für Energie und Mineralien SDM entwickelt die Nutzung von Solarkraftwerken für Kullagen im Fischereisektor. Wie sagte der Direktor der Abteilung für neue und erneuerbare Energie des sogenannten Ministeriums, Haris Yahya, am Mittwoch, den 17. Juni in Jakarta. Haris erklärte weiter, das Generaldirektorat für neue Energie, erneuerbare Energie und Energiesparung bereitet ein Programm zur Entwicklung maritimer Wirtschaftscluster vor. Laut Haris soll dieses Programm im August dieses Jahres umgesetzt werden. Insbesondere im Meeres- und Fischereisektor sehe er das größte Potenzial für die Solarenergie in der Kühlung des Fischfangs. Zurzeit gebe es 6 Unternehmen mit Kullagen mit einer Kapazität von insgesamt 3.850 Tonnen und einem Stromverbrauch von 1.722 kVA, fügte Haris hinzu. Das Ministerium für Bau und Volksbundsiedlung PUPR hat bekannt gegeben, dass das arbeitsintensive Programm während der COVID-19-Pandemie 101.308 Arbeitslose aufgenommen hat, um die Arbeitslosigkeit zu senken. Dies sagte der Generaldirektor für Bauwesen des PUPR-Ministeriums Trisa Songko Widianto am Mittwoch, den 17. Juni, in einem Online-Seminar in Jakarta. Dabei sagte er, dass das Vom-Ministerium für PUPR organisierte Programm aus 15 Aktivitäten mit insgesamt 613.513 Begünstigten mit einem Budget von 11,4 Billionen Rupiah bestünde. 15 Aktivitäten, darunter 6 im Zusammenhang mit Wasserressourcen, dann 5 im Zusammenhang mit allgemeinen Siedlungen, 2 im Zusammenhang mit Straßen und Brücken und 3 im Zusammenhang mit Wohnsiedlungen. Darüber hinaus fügte der Generaldirektor hinzu, dass dieses arbeitsintensive Programm 13.163 Arbeitnehmer oder 16,27% mit einem Budget von 81,37 Milliarden Rupiah oder rund 12,43% aufgenommen habe. Australien wird der Weltgesundheitsorganisation oder WHO 61 Milliarden Rupiah in einem Fonds gewähren, um Indonesien bei der Erhöhung von der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Dies erklärte der australische Botschafter in Indonesien, Jerry Quinlan, 16. Juni schriftlich am Dienstag. Aus diesem Fonds werden die WHO und Indonesien zusammenarbeiten, um die indonesischen Laboratorien zu stärken, die Art und Weise, wie Indonesien Gesundheitsinformationen sammelt und verwendet, um Patienten und Gesundheitspersonal in den Gesundheitseinrichtungen zu schützen, verbessern. Laut dem WHO-Vertreter in Indonesien, Dr. N. Paranitharan, wird die WHO in den nächsten 2 Jahren mit der indonesischen Regierung zusammenarbeiten, um die Verbesserung der nationalen Maßnahmen und Verfahren zu erzielen und besser auf Notfälle der Gesundheit der Gesellschaft reagieren zu können. 25 Außenminister, Regierungsvertreter auf Ministerebene und Führer von Weltorganisationen haben am 18. Juni dieses Jahres an dem Forum der Straßengürtel-Initiative BRF teilgenommen. Der Vorsitzende der UN und der Weltgesundheitsorganisation werden an der BRF-Konferenz teilnehmen. Das teilte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums MFA Chao Lijian am Mittwochmorgen, den 17. Juni, in einer schriftlichen Erklärung, laut Meldung der Nachrichtenagentur Antara mit. Die Konferenz, die vom Staatsberater und gleichzeitiger chinesischer Außenminister Wang Yi geleitet wurde, befasste sich mit dem Thema solidarische Zusammenarbeit im Straßengürtel bei der Bekämpfung von COVID-19. die Konferenz wurde von Außenministerium zusammen mit der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, dem Handelsministerium und der chinesischen Nationalen Gesundheitskommission NHG mit dem Ziel abgehalten, den Konsens der Straßengürtel-Initiative umzusetzen. Darüber hinaus soll es den Partnern ermöglichen, die Zusammenarbeit zu stärken, Erfahrungen mit der Pandemie auszutauschen und die Maßnahmen des Wiederherstellungsprogramms zu koordinieren. Das BRF findet jedes Jahr in Peking statt und es nehmen eine Reihe von Staat- und Regierungschefs daran teil. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.147,82 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.852,34 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 14.282,56 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sunny. Bei einer Temperatur von 24 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Wenn Sie Fieber oder Erkältung haben, sollten Sie einen Mundschutz oder Maske tragen.
Voice of Indonesia.
Der Kommentar hat heute vor dem neuen Schuljahr in der neuen Lebensordnung zum Thema. Nachdem der Lehr- und Lernprozess in allen Bildungsbereichen im März 2020 eingestellt worden war, entschied die indonesische Regierung offiziell, dass das neue Schuljahr im zweiten Semester dieses Jahres fortgesetzt wird. Zuvor war die Schließung aller Schulen, Bildungseinrichtungen und Universitäten haben Online-Lehr- und Lernprozess für die Schüler und Studenten gefordert. Dieser neue Lernprozess zwingt die Interessengruppen und alle an der Bildungswelt beteiligten Parteien zwangsläufig dazu, plötzlich neue Programme und Verfahren gemäß den Anweisungen der Regierung zu entwickeln. Dies soll die Auswirkungen der Verbreitung von COVID-19 im Bildungsbereich verringern und stoppen. Nach einem Treffen mit mehreren relevanten Ministerien und Behörden, die sich mit dem COVID-19-Virus befassen, das am Montag, dem 15. Juni stattfand, erklärte der Minister für Bildung und Kultur, Nadiem Makarim, dass die Eröffnung des neuen Schuljahres im Juli 2020 angesichts der aktuellen Situation der immer noch wütenden Pandemie eine schwierige Entscheidung sei. Er sagte auch, dass viele geopfert wurden, als die Schüler von zu Hause aus lernten. Minister Nadiem betonte jedoch, dass er später im Lernprozess besondere Vorschriften erlassen werde. Beispielsweise für die gelben und orangenfarbenen Zonen. In der Zwischenzeit ist die Lern- und Lernaktivitäten von Angesicht zu Angesicht in der roten Zone verboten. In der Zwischenzeit dürfen die Schüler in der grünen Zone die Lern- und Lernaktivitäten von Angesicht zu Angesicht durchführen. Die Öffnung des persönlichen Lernens liegt jedoch in der Verantwortung der lokalen Regierung. Die Eröffnung von Lehr- und Lernaktivitäten im Juli 2020 scheint von einigen Bildungsanbietern unter Bezugnahme auf das Gesundheitsprotokoll während der Epidemie vorweggenommen worden zu sein. Mehrere Regionen haben in der Zeit der neuen Normalität die Sozialisierung über die Gesundheitsprotokolle durchgeführt. Dieses Gesundheitsprotokoll wird angewendet, wenn die Schüler in die Schule gehen. Es enthält die Informationen darüber, was die Schüler und die Lehrer tun müssen, um die Sauberkeit der schulischen Umgebung und ihre eigene Gesundheit während des Schulunterrichts zu gewährleisten. Es bedarf einer ernsthaften, präzisen und genauen Vorbereitung, damit die Umsetzung von Lehr- und Lernaktivitäten in Schulen nicht zur Entstehung neuer Corona-Fälle führt, wie dies kürzlich in Peking, China geschehen ist. Die Regierung sollte der Bedrohung durch die neuen Corona-Fälle zuvorkommen. Außerdem sollte die Regierung den Lehrplan während der Epidemie, insbesondere das Online-Lernen, verbessern. Das Aktionforum der Indonesian Lehrer ist der Meinung, dass die heute verwendeten Online-Lernmaterialien an die COVID-19-Pandemie angepasst sind. Der Lehrplan wurde so gestaltet, dass er nicht verwendet wird und der Lehrer auch nicht in der Lage ist, das Lernziel zu vermitteln. Während einer Diskussion in einem der nationalen privaten Fernsehsender wurden viele Probleme im Online-Lernprozess diskutiert. Eine davon sind die Einschränkungen der Schüler beim Zugriff auf die Lernmaterien und die Lernprozesse. Neben der eingeschränkten Möglichkeit, auf das Internet zuzugreifen, können auch sozioökonomische und geografische Faktoren den Erfolg des Online-Lernens beeinflussen. In der Tat kann der Lehr- und Lernprozess überall stattfinden, aber auch die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder zum Lernen zu begleiten, muss berücksichtigt werden. Es ist also auch gut, an die Unterstützung für die Eltern bei der Verwaltung und die Aufrechterhaltung der Nachhaltigkeit des Online-Lernprozesses zu denken. Soweit Kommentar.
Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 18. Juni 1983, als die Astronautin Sally K. Ride, die erste US-amerikanische Frau im Weltraum ist, nachdem sie und vier ihrer Kollegen mit Challengers führten. Sally Kristen Ride ist eine amerikanische Astrophysikerin und Astronautin, geboren in Encino, Kalifornien. Sie studierte Physik an der Stanford University und trat 1978 der NASA bei. Sie wurde Astronaut und half bei der Entwicklung von Robotarmen für Raumfahrzeuge. Am 18. Juni 1983 war sie die erste Frau in den USA, die sich im Weltraum befand. 1986 wurde sie Mitglied der Kommission, die den Absturz des Space Shuttle Challenger und Columbia untersuchte. Nachdem sie die NASA verlassen hatte, wurde sie 1989 Professorin für Physik und Direktor des California Space Institute an der University of California in San Diego. Willkommen zum 18. Juni 1989, der Änderung des Namens des Landes Burma zu Myanmar. Am 18. Juni 1989 änderte die militärische Regierung den Namen Burma in Myanmar. Der Name ändert sich von Burma nach Myanmar, sodass sich nicht burmanische ethnische Gruppen als Teil des Landes fühlten. Trotzdem wurde diese Namensänderung von der internationalen Welt, insbesondere von den Ländern des britischen Commonwealth, nicht vollständig übernommen. Der Verband Südostasiatischer Nationen der ASEAN und die Vereinten Nationen verwenden jedoch den Namen Myanmar. Wir schließen heute in der Geschichte mit dem 18. Juni 1999, den Tod des indonesischen Künstlers Motingo Bushe ab. Motingo Bushe mit bürgerlichem Namen Bustami Jamil ist ein indonesischer Schriftsteller, Regisseur und Maler. Im Laufe seines Lebens hat Motingo mehr als 200 Werke geschrieben, die noch in der Library of Congress in Washington DC aufbewahrt werden. In der Parkstadt Seoul, Südkorea, wurde sein Name unter 1000 Namen von Weltdichtern geschnitzt. Seine Werke wurden in vielen Fremdsprachen übersetzt, darunter Tschechisch, Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Koreanisch, Japanisch und Mandarin. Mottingo führte 1952 einmal die Radiosendung des RRI-Studios Bukit Tinggi. Er drehte auch kurz mehrere indonesische Spielfilme. Mottingo Bursche malt auch gerne. 1954 zeigte eine Malausstellung in Padang 15 seiner Gemälde. Er starb am 18. Juni 1999 im Alter von 61 Jahren. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Gagal jika dipelihara, cinta bisa sempurna bila kau mau berkorban. Cinta itu anugerah, jangan kau sia-sia. Cinta itu mengerti, mengerti arti mengalah. Cinta bisa membuatmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta surga dunia yang nyata, anugerah luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatanmu. Dengan perbuatanmu tertawa, juga membuatmu belajar dewasa. Karena cinta juga dunia yang nyata, yang nyata juga luar biasa. Hargai cinta dengan perbuatan. Cinta bisa membuatmu
noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.com. sbs.com.au/jerman. This is Mal Werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema die Behandlung des Abfallproblems stromaufwärts und stromabwärts, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, der stellvertretende Minister für Umwelt und Forstwirtschaft Indonesien, Alue Dohong, hat betont, dass das Abfallproblem auf den Flüssen stromaufwärts und stromabwärts gelöst werden muss. Das Bewusstsein der Öffentlichkeit dafür sei sehr erforderlich. Er sagte auf einer Online-Pressekonferenz am Dienstag, den 16. Juni in Jakarta, dass die Verschmutzung des Citarum-Einzugsgebiets vorliege, da die Umsetzung des Abfallmanagements noch nicht optimal sei, der Mülltransport nicht jeden Tag durchgeführt werde, es an Einrichtungen und Infrastrukturen der Abfallbewirtschaftung mangele und die Gesellschaft und die Besucher an dem Citarum-Fluss keine Rücksicht auf die Sauberkeit nehmen. Der Vizeminister betonte, dass die große Investition zur Verwaltung und Kontrolle vom Abfall mit dem Bewusstsein verschiedener Kreise für die Abfallbewirtschaftung begleitet werden müsse. Wenn dies nicht getan würde, würde die Ausgaben dafür umso größer. Wenn es eigentlich das Bewusstsein über das Abfallproblem gäbe, könnte die Investition für andere öffentliche Bedürfnisse verwendet werden. Daher müsse die Müllbehandlung stromaufwärts und stromabwärts durchgeführt werden. Man könne nicht nur den stromabwärts liegenden Teil bevorzugen. Das Abfallproblem im Citarum-Einzugsgebiet hat die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregt, da nach Angaben des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK die Menge der Deponien im Einzugsgebiet im Jahr 2018 etwa 500.000 Tonnen pro Tag oder etwa 1.300 Tonnen pro Tag betrug. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft KLHK hat fünf Regionalregierungen am Citarum-Einzugsgebiet, nämlich die Bezirke Indramayu, Purwakarta, Sumedang, Subang und Bekasi, bei der Gewährung von Abfallentsorgungseinrichtungen unterstützt. Es ist zu hoffen, dass die Einrichtungen eines Recyclingzentrums, einer Hauptabfallbank und eines Biodigesters die Regionalregierungen beim Abfallbewirtschaftungsprozess unterstützen werden, um die Abfallmenge zu reduzieren. Die Regierung selbst hat sich zum Ziel gesetzt, den Abfall bis 2025 um 30% zu reduzieren und um 70% zu behandeln. Das entspricht der Präsidialverordnung Nummer 97 von 2017 über nationale Richtlinien und Strategien für die Entsorgung von Haushaltabfällen und Hausmüll. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Juga, bukan masih berdusta cuma tak ingin membagi arah. Selama engkau di sini, sudah cukup buatku happy. Tak perlu lagi bersedih. Mari bernyanyi. Kesal sendiri, tapi begitu engkau di sini, aku lupa rasa sakit hati. Tak ada waktu untuk bersedih lagi. Mari bernyanyi, hilangkan.
danamusic.com. Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Unserem heutigen Programm wurde Baris Indonesien laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Südsulawesi zu machen, um die Tradition Maudu Lumpua näher kennen zu lernen. Die Hörsörer von den Menschen aus der Bevölkerung in Südsulawesi bersammelten sich am Fluss Sikoang im Bezirk Takalar, um die Tradition Maudu Lumpua auszuüben und damit den Geburtstag des Propheten Muhammad zu feiern. Dieser Brauch findet gewöhnlich am 29. des 5. Monats des islamischen Kalenders statt. Interessant an dieser Feier ist, dass die Bevölkerung von Takalar bekanntliche aufgetürmte Speisen mit verzierten Eiern und Schiffchen in verschiedenen Farben vorstellt. Liebe Zuhörer, es gibt bei dieser Maudu Lumpua Tradition einige Rituale. Zu Beginn bringen die Menschen Hühner, Reis, Kokosöl, Eier und das sogenannte Schiff Julung-Julung mit zu einem Feld. Die Hühner müssen vor einem Monat kastriert und daraufhin in einen Käfig gesperrt worden sein, um zu verhindern, dass unreines Futter gefressen wird. Diese Hühner müssen dann von dem sogenannten Anrong Guru, dem Leiter der Prozession dieser Tradition, geschlachtet werden. Der Reis für Maudu Lumpua muss in einem gesäuberten Mörser gestampft werden. Der Reisabfall wird ebenso in einem Behälter eingesammelt, während das Buch Rata oder Maudu vorgelesen wird. Dieses Buch erzählt über die Geburt des Propheten Muhammad und die Geschichte der Ankunft des Islams in Südsulawesi. Jeder Teilnehmer der Tradition sollte 4 Liter Reis zur Verfügung stellen. Dies symbolisiert, dass jeder Mensch aus 4 Dingen besteht: Boden, Wasser, Wind und Feuer. Der Kopf, in den man Reis legt, wird aus Palmblättern hergestellt. Die Anzahl der Reiskörbe ist von der Zahl der Familienangehörigen abhängig. Neben dem Versorgen der Hühner und es reißt sollte das Kokosnussöl eigenhändig hergestellt und nur für diese Maudulumpua-Tradition genutzt werden. Man sollte seine vorbereiteten Eier kochen und sie auf die Spitze klein geschnittenen Bambuses stecken. Das Julung-Julung-Sieb, das aus Bambus oder Holz hergestellt wird und mit Tüchern in verschiedenen Farben verziert wird, sollte zwei Segelmasten haben. Vielfarbige Tücher dienen als Fahne und Segel. Diese Julung-Julung sind das Symbol der Ankunft der wahren Lehre des Propheten Muhammad. Das Schiff sollte ebenso unten nochmal vier Fälle haben, die als Gestell dienen. Im hinteren Teil des Julung-Julung-Schiffes klickt man Geldscheine im Wert von 5.000 oder 10.000 Rupiah. Die reichen Familien müssen ein Julung-Julung-Schiff selbst erstellen, während die armen Familien zusammenarbeiten können, um so ein Julung-Julung herzustellen. Liebe Zuhörer, nachdem man verschiedene Waren von Maudulumpua vorbereitet hat, legt man dann die halbgekochten Reis und die mit Bananenblätter gebundenen Hühner in den Reiskorb. Die mit Bambus gesteckten Eier werden in den Reiskorb gesteckt. Der Reiskorb wird dann mit Papier oder vielfarbigen Tüchern verziert. Auf dem Höhepunkt dieser Tradition werden die Körbe an den Fuß Chikuang gebracht und vom Leiter des Rituals empfangen. Er betet sitzend und liest das Buch Rate. Danach speist die Bevölkerung gemeinsam. Die Gäste, die nach Hause gehen, bekommen Speisen genannt Kandre Maudu als Gnade vom Prophet Muhammad mit. Liebe Zuhörer, das war unser Brief über die Tradition Maudulumpua. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute informieren wir Sie über das Nenowfest 2020. Liebe Zuhörer, die COVID-19-Pandemie hat Auswirkungen auf alle wirtschaftlichen und sozialen Sektoren in der Gesellschaft, einschließlich auf die Unterhaltungsindustrie des Landes. Um diese im Inland wieder zu beleben, versucht man einen Durchbruch mit einem Online-Musikfestival mit dem Titel Nenowfest 2020 zu erzielen. Das Gesundheitsprotokoll, das von der Regierung mit Stay Home festgelegt worden ist, bietet mit dem Nenowfest eine neue Erfahrung an, das Festival zu Hause zu genießen. Es präsentiert einige indonesische Top-Künstler oder Singer wie Noah, Rosa, Tulus, Gaisa und andere. Liebe Zuhörer, das Nenowfest wird von dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgehalten, bei der alles online erledigt wird, um eine neue Gewohnheit in der Gesellschaft zu bilden. Es ist die erste Online-Konzertreihe, die 3 Tage hintereinander live übertragen wird. Dieses Festival findet von 26. bis 28. Juni 2020 statt. Beim Ansehen und Hören der Konzerte wird eine andere neue Sensation dargestellt, insbesondere im Vergleich zu Konzerten im Allgemeinen. Liebe Zuhörer, beim Nenowfest 2020 wird jeder Singer oder Künstler unterschiedliche Konzepte vortragen und dies bietet die Möglichkeit, ein Streaming-Konzert wie niemals zuvor zu sehen. Technisch wird dieses Musikfestival online über die Plattform von Loket.com live abgehalten, sodass das Konzert durch Live-Streaming übertragen wird. Es werden etwa 60.000 Zuschauer für das 3-tägige Livestreaming mit Ticket, das über Gotik und Loket.com gekauft werden kann, erwartet. Liebe Zuhörer, das war dies und das über das Nenowfest 2020 von der Voice of Indonesia in Jakarta. Auf Wiederhören!
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörer und Hörer, wir treffen uns wieder im Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir Sie für Sie ein Lied von Betaria Sonata. Betaria Sonata begann ihre Karriere als Sängerin seit den 1980er Jahren. Ihr erstes Album mit dem Titel Kau tercipta untukku, Du bist wie für mich gemacht, wurde 1981 veröffentlicht. Das Lied war derjenige, der ihren Namen in der Welt der indonesischen Popmusik katapultierte. Das Lied Kau tercipta untukku, Du bist für mich geschaffen, erzählt die Geschichte von jemandem, der das Gefühl hat, dass sie und ein geliebter Mensch zwei Menschen sind, die von Gott geschaffen wurden, um zusammen zu sein. Liebe Hörer und Hörer, ist das Lied Kau tercipta untukku, gesungen von Betaria Sonata. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Pergi
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.